Braun Strowman bei Raw Underground, WWE auf dem Weg zu Clash of Champions und der Quotenkrieg zwischen AEW und NXT eskaliert. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Headlock, das Magazin. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen nochmal zu Headlock, das Magazin, eurem News-Format hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und wie immer hier am Mikrofon auf der einen Seite der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Olaf hat gerade zu mir gesagt, ich soll nicht so laut essen.
Richtig, und das vollkommen zu Recht. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host aus Vista. Und Shaggy, wir starten auch gleich durch, weil auch weiterhin ist jede Menge los im Wrestling weltweit. Und wir starten natürlich wie immer mit WWE und AEW. Und da dann ganz prominent hier mit den Ergebnissen und Geschehnissen von Raw. Wir haben unter anderem mitbekommen, dass bei Clash of Champions Randy Orton und Drew McIntyre jetzt ein Ambulance-Match wird. Wir haben aber auch gesehen, wie Retribution Keith Lee und Drew McIntyre abgefertigt hat. Das Hurt Business hat eingegriffen. Wie deutest du die aktuellen Entwicklungen hier?
Ich muss ein bisschen lachen erstmal. Ambulance-Match war irgendwie ja abzusehen, nachdem man so oft den Krankenwagen in den letzten Wochen gesehen hat. Ich glaube, die WWE hat irgendwie, keine Ahnung, einen Sponsoring-Vertrag mit dem Krankenhaus dort abgeschlossen.
Mit dem Roten Kreuz.
Ja, in jeder Episode hat man diesen Krankenwagen gesehen. Sei es mit, dass da jemand hineinverfrachtet worden ist oder ein Drew McIntyre mit dem Krankenwagen zurückgekommen ist oder wie auch immer. Na, dann setzt man doch einmal ein Ambulance-Match an. Also hätte es nicht gebraucht, weil die Geschichte der beiden ist ja ganz gut aufgebaut. Und ob jetzt ein Ambulance-Match ist, das Match ist, was ich zwischen Randy Orton und Drew McIntyre sehen mag, wage ich zu bezweifeln. Aber okay, man hat eine Stipulation gewählt und ich kann damit leben und ich freue mich trotzdem irgendwie auf dieses Match, weil ich irgendwie tatsächlich hier den Titelwechsel erwarte.
Das ist natürlich wirklich die Frage, ob wir hier einen Titelwechsel sehen. Eigentlich spielt die ganze Geschichte natürlich Randy Orton ein bisschen in die Karten, finde ich eigentlich auch. Du hast richtig angesprochen, man hat das ganz gut aufgebaut. Auch Drew McIntyre jetzt hier angekündigt, dass er quasi einen gebrochenen Kiefer hat und noch eine Aktion mehr, dann ist der endgültig wieder in Splittern irgendwo. Fand ich ganz witzig. Wie hast du hier das Geschehen im Main Event dann gesehen? Wir haben ja da gesehen, dass erstmal Keith Lee und Drew McIntyre, mit deren Freundschaft ist es auch schon nicht mehr so weit her. Und natürlich haben wir dann auch bei Raw gesehen, dass zum einen Retribution eingegriffen hat und dass in großer Zahl nicht nur die üblichen 5-6 Mannequins, die wir jetzt inzwischen ja schon so ein bisschen ja identifizieren konnten, Mercedes Martinez, Mia Yim sind da im Gespräch, Dominik Dijakovic ist da im Gespräch, Dio Madden ist da im Gespräch, aber es waren ja sehr, sehr viel mehr.
Und Shane Thorne war noch links irgendwie, den hat man auch erkannt, genau. An den Augen tatsächlich.
Genau, Shane Thorne war eben auch noch mit dabei und da ist ja ein riesengroßer Brawl am Ende von Raw entbrannt, wo dann ja auch Hurt Business sich hier präsentiert. Und wir hatten eine Frage zum Hurt Business vom Jonas bekommen und die haben wir aus dem Fragen-Podcast wieder rausgeschnitten, weil jetzt wieder mehr passiert ist. Und der Jonas hatte uns gefragt, hat WWE mit dem Hurt Business Großes vor? Und Shaggy, du bist im Wochenend-Podcast nicht dabei, da werde ich die Frage nochmal an David und Kai stellen, aber ich stelle sie dir schon mal. Also ist das hier ein Zeichen für dich, dass man mit dem Hurt Business vielleicht doch was mehr vorhat?
Die Frage lautete ja, wenn ich mich richtig erinnere, Hurt Business, ob man da was Großes mit vorhat. Und ich habe damals im Fragen-Podcast ausgeschlossen, dass was Großes und Hurt Business, dass das ja zwei grundverschiedene Sachen sind. Aber hier, finde ich, hat man das eigentlich ganz gut gemacht. Das Hurt Business hat ja schon im Laufe der Episode von Raw Adam Pearce angeboten, ihm ein bisschen zu helfen gegen eine kleine Gefälligkeit, von der wir jetzt noch nicht genau wissen, was ist. Und das war schon ein cooler Moment am Ende, als dann die Retribution zusammen mit Leuten von der Dark Order, keine Ahnung, warum es plötzlich so viele waren, da Keith Lee und auch Drew McIntyre attackiert haben. Und dann kam das Hurt Business mit einer Musik zum Ring, was ich total Quatsch fand, aber okay, die kamen dann mit ihrer Musik und dann ging ein großer Brawl irgendwie los. Ich frag mich, warum die anderen Raw-Leute diesmal nicht eingegriffen haben oder geholfen haben, aber die, keine Ahnung, die mussten wahrscheinlich einen Krankenwagen putzen oder irgendeinen anderen Job hatten die gerade, die konnten nicht kommen. Gut, dann waren es Hurt Business und Keith Lee und Drew McIntyre alleine gegen ja die große Übermacht von Retribution, die auch nicht anders aussehen als die Ninjas, oder? Von Akira Tozawa so ein bisschen mittlerweile. Also ich weiß ja auch nicht. Aber gut, das Hurt Business nutzt man gut und ich finde eigentlich die Storyline gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich kann damit leben und das Hurt Business ist ja auch irgendwie da, ich weiß nicht warum, aber irgendwie nach dieser Raw-Episode für mich so ein Tick interessanter. Ich mag die Jungs in ihren Anzügen, das sieht schon mal ganz cool aus. Und MVP, den ich ja auch manchmal kritisch sehe, spielt seine Rolle schon gut. Also der das passt und ein Bobby Lashley, wenn man dem eine Story gibt und eine Geschichte, da kann man auch nichts falsch machen eigentlich. Sei denn, es ist eine Storyline mit seinen Schwestern, dann sollte man das eher nicht tun. Also ich fühlte mich unterhalten bei Raw mehr als sonst tatsächlich, muss ich sagen, was das Main-Event-Picture angeht.
Ja, Main Event Picture auf jeden Fall. Ich bleib aber dabei, Raw natürlich immer zu lang. Da waren auch viele, ja, Storyline-Schwächen irgendwie mal wieder drin und solche Sachen. Also, da war nicht alles Gold, was glänzt, aber was wirklich geglänzt hat, war hier das Hurt-Business. Ich mochte auch diesen Auftritt echt gerne und ich glaube, der hätte auch, wir haben es schon tausendmal gesagt, der hätte auch vor Publikum noch bedeutend wichtiger und bedeutsamer gewirkt. War eine interessante Entwicklung und werden mal sehen, wie das Hurt-Business hier auf der einen Seite wirklich dann auch dieses Geschäft, was sie ja machen wollen, unter einen Hut kriegen mit dem, ja, was dann hier eben mit Retribution passiert. Und da können wir gleich auch zum nächsten Programmpunkt springen. Wir haben eine Auseinandersetzung gesehen zwischen Kevin Owens und Aleister Black. Und da ist ja, ja, war erst in Aleister Black sehr, sehr dominant, hat das Knie von Kevin Owens unter anderem bearbeitet, dann flackerte das Licht und der Kevin Owens konnte diese Ablenkung ausnutzen, um Aleister Black den Stunner zu verpassen. So, das flackernde Licht war ja gemeinhin hier diese Geschichte mit dem mit Retribution, ne? Das ist deren, also ein bisschen Erkennungszeichen. Ist das schon so ein Hinweis? Ich habe immer gesagt, wir brauchen, haben wir auch im Insta, im Invasion-Podcast gesagt, man braucht ja so einen Insider, der turnt am besten. Würde Kevin Owens nicht gerade von dieser ja Ausrichtung, die dann eben Retribution mitbringt. Wir sind die Gefallenen aus uns wurde der Reichtum versprochen und Berühmtheit und ich weiß nicht was alles und letztlich sind wir doch hier nur auf halber Strecke hängen geblieben. Wäre das nicht was auch zu Kevin Owens passen würde?
Ja, wir haben ja jetzt erst vor kurzem gesagt, dass Raw oder generell die WWE aktuell auch so ein Problem hat, wirkliche Babyfaces zu haben. Und Kevin Owens ist eines, da wird der wirklich wenig überzeugende Babyfaces noch. Wenn man ihn jetzt tatsächlich ja als Teil oder vielleicht sogar als Leader von Retribution irgendwann bringen wird, dann ist quasi die Face-Position auch wieder vakant in diesem Fall. Aber auf der anderen Seite ist ein Kevin Owens auch irgendwo im Niemandsland im Moment mal wieder angekommen. Und die Fehde mit Aleister Black, die hat so nicht gezündet, die funktioniert so auch nicht. Die ist jetzt vielleicht damit auch vorbei. Es sei denn wirklich, man nutzt es, um Kevin Owens irgendwie zu Retribution zu bringen. Und Aleister Black, da heißt es ja auch, dass sein Push wiederum vorbei ist. Vielleicht hat man auch gar nichts weiteres und Größeres mit ihm vor. Und das war die Geschichte für ihn. Und mit Kevin Owens geht man andere Wege. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, aber man muss dann auf jeden Fall weitere Babyfaces aufbauen, die man dann gegen Retribution oder wen auch immer stellen muss und wird. Also Kevin Owens, dem tut es, würde das gut tun, eine Veränderung des Charakters. Der stagniert wirklich, wie ich es gerade gesagt habe. Aber ob es dann Retribution sein wird, das werden wir sehen.
Genau. Es gab in verschiedenen Invasion-Angles ja immer diese Vertrauensfrage, auf welcher Seite stehst du? Und vielleicht ist das hier so der Anfang dieser ganzen Geschichte. Ich könnte mir das vorstellen und Kevin Owens wäre natürlich auch jemand, der durch die Art und Weise, wie er spricht. Und wenn wir in Ring of Honor-Zeiten zurückblicken, da haben wir ja schon so eine Art ja Gegenbewegung gehabt, wo er sich eben quasi gegen die Promotion gestellt hat damals. Möglicherweise greift man das da auf, fände ich spannend, auf jeden Fall besser als das, was man momentan mit ihm macht, weil er hat ja da aktuell keine richtige Rolle, außer dass er eben Kevin Owens ist und das allein reicht ja schon, dass man ihn irgendwie mag, aber so wirklich emotional attached ist man dann eben zu der aktuellen Rolle nicht. Ein Aleister Black, diese Fehde ist ja eher aus der Not heraus geboren und da muss man eben auch sehen, wie das mit dem weitergeht. Eigentlich würde der auch gut zu Retribution passen. Er könnte dann sagen, ihr habt mich 1,5 Jahre in den Schrank gesperrt irgendwo und ihr habt mir Geld versprochen. Immerhin habe ich eine Frau abbekommen, das ist ja schon mal was. Naja, also auch da, es ist alles ein bisschen zäh und ein bisschen merkwürdig noch. Ich hoffe, dass es da irgendwo auch ein Payoff gibt und dass man das nicht wieder fallen lässt. Kommen wir zum nächsten Programmpunkt hier bei Raw. Da haben wir einen Braun Strowman wieder gesehen, Shaggy. SmackDown Superstar Braun Strowman, ehemaliger Universal Champion. Und der war hier bei Raw Underground und hat erstmal da aufgemischt. Dolph Ziggler, Riddick Moss, Titus O'Neil. Und endlich was für dich, Shaggy. Nächste Woche im Raw Underground Dabba Kato gegen Braun Strowman. Endlich, es war History in the Making. Wir haben die beiden schon mal gesehen in Saudi-Arabien, wo sie sich einen Staredown geliefert haben. Jetzt bekommen wir Baba Tunde gegen Braun. Was sagst du dazu?
Fangen wir erstmal, rollen wir das Pferd mal von hinten auf. Das habe ich richtig gesagt, oder? Perfektes
Sprichwort. Nein, zäumen. Was?
Ach so, verdammt.
Man rollt doch immer keine Pferde auf.
Verdammt, ich hab's versucht. Ach, Kacke, egal. Trotzdem war es einer der wahrscheinlich größten Moment in der Geschichte von Raw, als plötzlich Titus O'Neil bei Raw Underground aufgetaucht ist, oder nicht? Was war das für ein Moment? Aber ich muss mir jetzt mal was sagen, was dich vielleicht überraschen wird. Ich bin ja jetzt in den letzten Monaten eher ein riesengroßer Braun Strowman-Kritiker gewesen. Aber als er da aufgetaucht ist, wirkte der schon wieder anders, hatte eine neue Facette in seinem Gimmick und sah irgendwie auch ganz cool aus, finde ich, in diesem Look mit diesem Outfit. So, das hat mir schon irgendwie ganz gefallen, wie er da irgendwie die Gegner reihenweise auseinandergenommen hat. Nur Dick Moss, den man ja eigentlich ein bisschen aufgebaut hatte, gut, den mal wieder zu zerstören, schadet eigentlich niemandem. Dolph Ziggler zu zerstören, schadet auch niemandem. Das ist ja das, was immer passiert. Aber dieses Face-Off mit Dabakato, mit Babatunde, also ich fand das schon ganz cool. Und ich tatsächlich freue mich auf einen Underground-Fight der beiden großgewachsenen Männer nächste Woche. Ich freue mich da drauf und ich finde es irgendwie komisch, dass ich mich auf Braun Strowman freue und dass ich mich auf War Underground freue. Aber ich finde, da hat man dann vieles richtig gemacht. Wenn es bei mir zumindest zündet, warum nicht?
Ja, du hast ja eh so einen heimlichen Crush auf Dabakato, das wissen wir.
Nein, auf Babatunde, weil einfach der Name auch so cool ist, aber gut.
Gut, aber da ist ja auch wieder rechtliche Geschichte. Ich habe gelesen, dass man ja hier den Namen gewechselt hat, damit man auch die Rechte wirklich an diesem Namen dann eben hat. Ich finde Dabakato, weiß ich nicht, klingt irgendwie so super. Ich habe noch nicht gelesen, ob es dafür irgendwie eine Übersetzung gibt oder was das bedeutet. Mal gucken, ob das noch irgendwie rauskommt. Ja, also zwei große Männer, die sich dann da kloppen. Also Braun Strowman braucht halt irgendwie ein Programm. Offensichtlich will man ihn so ein bisschen aus dem Main Event Picture raushalten. Vielleicht will man auch Raw Underground so ein bisschen pushen als Alternativprogramm. Das ist was, womit ich zwar leben kann, was aber für mich kein Grund wäre, da jetzt einzuschalten, sage ich dir ganz ehrlich.
Du magst ja großgewachsene Männer ja sowieso nicht. Du hast ja sowieso ein Problem, wenn Männer größer sind als du. Das weiß man. Das
stimmt
das
gar nicht.
Das ist bekannt. Ja, gut,
dann hätte ich ja keine männlichen Freunde.
Stimmt. Hast du überhaupt Freunde? Und okay, ich bin vielleicht ein Freund von Olaf.
Ja, yeah, jetzt überleg dir das nochmal, ne?
Aber was bedeutet das für Braun? Also du hast es klar gesagt, aber ich meine, er ist ja eigentlich ein Smackdown-Superstar. Ist er jetzt gedraftet? Ist er jetzt irgendwie, bei diesem Teil dieser des Besuchsrecht? Darf er viermal jetzt bei antreten, bei Undercorn, oder ist das bei Undercorn frei? Ist keine Regeln. Also das finde ich dann wieder ein bisschen seltsam. Aber trotz allem, Braun Strowman eine neue Facette zu geben, ist enorm wichtig. Vielleicht, ja. Aber was bedeutet das für die Storyline mit Alexa Bliss? Für das spielt er da gar keine Rolle mehr. Ist er da jetzt raus und was auch immer? Also, ich bin gespannt, wie es da weitergeht mit Braun Strowman, dass man den aus dem Main Event Picture erstmal rausgeholt hat, ist das Beste, was man machen konnte.
Ja, und ich glaube eben auch, dass man damit Raw Underground ein bisschen aufpeppen kann, weil da ist ja jetzt auch nicht wirklich viel Neues passiert. So hat man da wenigstens einen kleinen Cliffhanger. Das kann nicht ganz so verkehrt sein. Und Türsteher, apropos, muss ich auch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, dass man einen Türsteher hat, der größer ist als Braun Strowman. Finde ich auch nicht so ideal, ehrlich gesagt. Also irgendwie ist das ja schon ein bisschen merkwürdig. Egal. Lass mal noch zur nächsten Personalie hier kommen. Wir haben bei Raw auch ein Steel Cage Match gesehen zwischen Dominik Mysterio und Seth Rollins. Und hier gibt's ein paar interessante Komponenten. Also zum einen, wenig überraschend, Seth Rollins hat gewonnen. Dominik Mysterio hat hier wieder wirklich mutig gekämpft, wie er das jetzt auch getan hat, aber musste sich am Ende dem Veteranen geschlagen geben. Aber es gab das Zerwürfnis zwischen Murphy und Seth Rollins hat sich hier noch weiter fortgesetzt. Das war unter anderem durch einen Türschlag von Murphy, der daneben gegen Seth Rollins getroffen hat, wurde das irgendwie dann geäußert. Man hat gedacht, die beiden versöhnen sich dann wieder und am Ende gab es dann eben die Attacke von Seth Rollins gegen Murphy. Und jetzt erstmal die Frage, Shaggy, ist es das für den Messiah und seinen Disciple oder wie wird das?
Naja, das ist ja sein Disciple, wie du gesagt hast, das ist sein Anhänger und der lässt sich schon noch einiges gefallen, aber da baut man schon auch eine interessante Story auf. Mit Murphy hat man vielleicht wirklich auch einiges vor, weil das ist ja auch wirklich ein sehr talentierter Mann. Und warum nicht Seth Rollins gegen Murphy in einem Programm? Das würden auf jeden Fall richtig gute Matches geben. Und auch so, dass Rays Tochter dann irgendwie ja so auch nochmal zu Murphy rüberblickt und den ja irgendwie schon so ein bisschen einen mitleidigen, ja, Gedanken zugeworfen hat, wenn man so will. Was für mich, aber du sagst wenig überraschend, für mich war das tatsächlich überraschend, dass Seth Rollins gewonnen hat. Ich habe hier felsenfest mit dem Face-Sieg und dem Ende der Geschichte zwischen Dominik und Seth Rollins gerechnet. Vielleicht ist, weil so ist es ja nur nicht 100% vorbei eigentlich. Habe ich gedacht, man beendet die Geschichte hiermit und geht mit Dominik andere Wege. Der ist ja wirklich eines der Top-Faces, Top-Face 2, 3 von Raw oder wie auch immer. Also dem hat man wirklich vieles richtig gemacht. Der ist ein interessanter Charakter, der spricht vor allem auch das junge Publikum an. Hier hat man einen frischen frischen, jungen Star, der für meiner Meinung nach auch Charisma hat und mit dem man sehr, sehr viel anstellen kann. Und nach dieser langen Geschichte mit Seth habe ich hier eigentlich, gerade weil es ein Steel Cage Match ist, auch mit dem Sieg von Dominik gerechnet. Da hätte man Seth Rollins verlieren lassen können, ohne ihn groß zu schwächen. Man hätte ja hier auch tatsächlich Murphys die Schuld wiedergeben können an der Niederlage von Seth und dann wäre die Geschichte vorbei. Aber die Geschichte soll scheinbar noch weitergehen. Am Ende muss es aber auf jeden Fall einen großen Sieg geben für Dominik oder für die Way-Familie.
Die Ray-Familie ist auch schön. Nicht die Mysterio-Familie?
Nee, die heißt nicht die Mysterio-Familie. Die heißen ja Dominic Mysterio, Frau Mysterio und Tochter Mysterio.
Du hast gerade Aaliyah hier angesprochen. Das ist ja die Tochter mit Namen. Ach so, weiß ich. Okay. Du hast gesagt, sie hat so ein bisschen zu ihm rübergeschaut. Das ging ja sogar bis hin zu einer Berührung. Also sie hat ihn ja so ein bisschen am Arm angefasst. Mal gucken, was man daraus macht. Also dieses Mitgefühl, dieses Mitleid, was sie da einem Murphy entgegengebracht hat. Ich glaube, das ist kein Zufall. Man wird da vielleicht dann eben auch noch eine Geschichte weiterführen. Ja, ich habe sowas gelesen, plant man hier vielleicht noch mal so eine Romanze irgendwie oder andere Story-Entwicklung?
Also eine Romanze bitte nicht. Das braucht man in dieser Story nicht. Das weiß ich nicht. Das passt für mich im Moment zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht richtig. Viel cooler wäre es doch, wenn wir dann zum Beispiel ein Match sehen zwischen Ray und Seth Rollins, wo es um das Sorgerecht von Murphy geht.
Ja, weil man merkt schon, dass man hier eben probiert, dann eben auch die anderen Familienmitglieder von der Mysterio Family hier mit einzubeziehen. Auch Seth Rollins hat ja dann noch mal einige Worte in Richtung der Ehefrau und Mutter von Dominik hier verloren. Also das ist schon ganz clever, wie ich finde. Also das ist schon, man versucht da auf jeden Fall so eine emotionale Komponente mit reinzubringen. Das ist schon in Ordnung. Ich habe damit gerechnet, dass Seth Rollins gewinnt, einfach weil er in meinen Augen noch 2-3 Stufen über einem Dominik steht. Und Dominik darf von mir aus gegen einen Murphy gewinnen, aber ein Seth Rollins, der ist nun mal ein legitimer Main-Eventer. Und da darf Dominik dann seine Hope-Spots bekommen, der darf seine Momente bekommen, aber mehr sollte es dann eben in meinen Augen noch nicht sein.
So. Ja, bei einem Cage-Match hätte man Seth Rollins auch nicht geschwächt, wenn Murphy der Schuldige gewesen wäre an der Niederlage. Meinetwegen nach dem Türschlag oder was auch immer. Aber okay, finde ich auch nicht schlimm, dass Seth hier gewonnen hat und dann am Ende auch mit nach 2 Storms. Das finde ich vollkommen in Ordnung, weil du es gesagt hast. Er ist natürlich der größere Name.
Genau. Kommen wir damit mal rüber hier zu NXT und AEW. Wir haben viele Dinge von SmackDown haben wir ja im Fragen-Podcast, im spontanen FAQ ja hier schon abgefrühstückt. Deswegen, wer das noch nicht gehört hat, sollte da nochmal reinhören. Da gehen wir dann auch auf Punkte ein, wie die aktuelle Entwicklung um Alexa Bliss und um den Fiend zum Beispiel und auch um andere Geschichten des IC-Title geschehen. Deswegen frühstücken wir das jetzt hier nicht nochmal ab, sondern springen sofort weiter zu AEW und NXT. Und da hat AEW ja in der vergangenen Woche einen großen Erfolg eingefahren. 1,016 Millionen Zuschauer bei TNT und damit wirklich mal wieder die 1 Million geknackt und auch dann wieder in den relevanten Zielgruppen ein sehr gutes Ergebnis. Also sprich in der 18 bis 49 Demografie hatte AEW Dynamite ein Rating von 0,37. Das sind 2,8% mehr in der Kategorie und das war das höchste Rating innerhalb dieser Demografie seit Januar. Shaggy, das ist schon mal sehr, sehr spannend und das freut mich sehr. Vor allem, man hat ja das auch aufgebaut. Das war die Show nach All Out. Das hat so schon ganz gut funktioniert. Und man sieht natürlich jetzt hier auch, dass wenn AEW und NXT, wenn die nicht gegeneinander laufen, dann haben beide Shows bessere Ratings. Also auch NXT hat hier diese Woche im Schnitt 838.000 Zuschauer. Das ist immerhin 1% mehr als letzte Woche. Auch da in der Demografie deutlich mehr, auch in der jüngeren Demografie deutlich mehr, als das vorher der Fall gewesen ist. Beziehungsweise hier muss man sagen, das ist zwar ein leichter Knick im Vergleich zu der Woche davor, wo wir ja auch schon die Dienstagsausgabe gehabt haben, aber es ist trotzdem die dritthöchste Quote, die NXT hier 2020 gezogen hat. Und es gab ja schon Gerüchte darum, dass man NXT vielleicht dauerhaft auf den Dienstag legen sollte. Und das hat natürlich auch Chris Jericho sofort gesagt. Ja, legt das auf Dienstag, ne? Wir haben halt gewonnen und es ist eh besser fürs Wrestling, so wie man das halt dann so schön sagt. Aber wie siehst du hier die Entwicklung? Also bringt das eigentlich niemandem was, dass wir ein Head-to-Head hier haben?
Ja, es bringt der WWE schon so ein bisschen was, so dass sie versucht, damit ja einige, man hat ja gesehen, so ja, 200.000 Leute, die möglicherweise uns NXT eingeschaltet hätten, schalten jetzt dann eher zu AEW rüber, wenn es NXT nicht gibt. Und dadurch ist man über 1 Million. Und das ist ja schon eine große Ansage. Über 1 Million, ich meine, ist in der Demografie der wichtigsten Zuschauergruppen, wie du es gesagt hast, ist man ja nahezu Head-to-Head mit Raw mittlerweile, zumindest mit der dritten Stunde. Und das ist schon crazy. Also wenn man sich da diese Zahlen anschaut, wie AEW abliefert und das trotz Corona. Ich meine, wie wäre es jetzt, wenn die ganze Zeit Publikum da gewesen wäre? Was? Ich glaube schon, dass Publikum das Wrestling noch mal stärker macht und dadurch auch sicherlich mehr Zuschauer einschalten würden. Also fragt man sich, was für eine Quote hätten wir dann bei AEW, wenn da Publikum wäre? Das ist ganz gespannt. Das werden wir sicherlich irgendwann auch noch mal sehen und schauen, wie sich das da entwickelt. Und für die WWE war ja ganz klar, wir setzen NXT gegen AEW, um denen auch ein paar Quoten zu nehmen, um möglicherweise aber auch mehr Quoten in letzten Endes einzufahren, als man es mit Dynamite macht. Und man sieht AEW eigentlich fast zu, ich glaube, 80-75% die Nase vorn gehabt, was die Einschaltquoten betrifft, und ist ganz klar der Sieger im Moment. Und ich glaube nicht, dass die WWE sich trauen wird, gut, liegt auch an USA Network, aber trauen wird, wirklich nur noch dienstags zu senden, weil man wird schon Angst haben, dass man dadurch noch mehr Publikum AEW zuspielen wird. Also von den insgesamt Einschaltquoten, von den Werbeeinnahmen, wäre es vielleicht sinnvoll, es tatsächlich auf den Dienstag insgesamt zu legen und dem aus dem Weg zu gehen, dem Duell. Aber dann wird es ein kleines Eingeständnis, eine Niederlage für die WWE, und das wird sie nicht tun. Also wenn es in ihrer alleinigen Macht liegt und USA Network nicht sagt, ihr müsst es machen, dann werden sie das nicht tun. Dann wird NXT weiterhin gegen Dynamite laufen, da bin ich mir sicher.
Ja, es sind natürlich, ja, ich sag's mal, destruktive Geschäftspraktiken, muss man sozusagen. Also wir versuchen nicht, das eigene Produkt zu stärken, weil das wäre es ja dann im Endeffekt, sondern wir versuchen eher die Konkurrenz zu schwächen, damit die eben nicht zu groß wird. Ich find's ein bisschen schade, aber natürlich aus Unternehmenssicht irgendwo auch bis zu einem gewissen Grade verständlich. Ich glaube auch nicht, dass man hier auf den Dienstag ausweichen wird, und dann wird man eher sagen, gut, die 100.000 Zuschauer, dann machen wir da eben dann von mir aus ein kleines Minus, was die Werbeeinnahmen angeht. Dafür halten wir quasi AEW ein bisschen besser unter Kontrolle. Ist schade, aber ich finde es interessant, weil beispielsweise beim Monday Night War früher, da haben wir ja gesehen, dass wir im Prinzip neue Zuschauer dazugewinnen. Aber es sieht ja eher so aus, als wenn wir hier wirklich auch eine gewisse Schnittmenge hätten, die dann eben ja umschaltet, beziehungsweise die sich anderweitig Zeit nimmt, um dann die Shows zu schauen. Und das finde ich wiederum recht spannend, was wir hier an der Entwicklung gesehen haben, durch diese Programmwechsel und durch diese Slotwechsel, die wir gehabt haben. Also das ist schon eine interessante Sache. Und eine andere interessante Sache ist auch, dass wir einen neuen NXT-Champion haben, und das ist Finn Balor. Hat ja den guten Adam Cole dann hier schlussendlich doch noch besiegen können. Was sagst du dazu, dass wir jetzt einen 39-Jährigen in der jungen, frischen Brand NXT hier als Champion haben?
Ach, das Alter spielt in dem Fall ja absolut keine Rolle. Also für mich wirkt er nicht wie ein 39-Jähriger, und selbst wenn bis 39 auch das frühere 29. Also das macht, finde ich, überhaupt nicht tragisch, wie alt er jetzt ist oder wie auch immer. Und wir haben da auch andere Leute, die auch, Bobby Hood war auch schon Champion, und der war zu dem Zeitpunkt schon älter. Also, oder zumindest sah er älter aus. Das finde ich überhaupt nicht tragisch. Und tatsächlich, es ist ja aus der Not geboren, weil ein Kevin Cross ja verletzt ist. Man musste schnell einen neuen Champion finden, und da ist die logischste Wahl wirklich Finn Balor gewesen. Klar war der irgendwie auch ein bisschen im Niemandsland in den letzten Monaten. Man hat immer Stories angeteased, man hat da irgendwie verschiedene Stories gehabt, die aber nie groß waren. Und der hat aber immer Main Event so ein bisschen mitgespielt von NXT, klar, weil er auch ein großer Name ist. Und jetzt, nachdem Kevin Cross ausgefallen ist und man ja dieses Four-Way Ironman-Match hatte, da war eigentlich für mich schon klar, das muss eigentlich Finn Balor sein. Adam Cole kannst du den Titel nicht schon wieder geben, weil mit dem hast du als World Champion schon alle Stories erzählt bei NXT in seiner langen Regentschaft. Und auch ein Ciampa oder ein Gargano, den kannst du auch nicht schon wieder den Titel geben. Auch da hat man schon sehr viel erzählt, und die haben erstmal andere Geschichten, die wichtiger sind. Mit Finn Balor kann man noch eine ganze Menge erzählen. Da kommen noch einige Wrestler, mit denen man jetzt noch keine Geschichten hatte, mit denen man noch keine Matches hatte. Das ist schon ganz okay. Ich finde, Finn Balor soll sich den NXT-Gürtel nehmen, in seinen Rucksack packen und den jetzt ein paar Monate verteidigen.
Ja, ich habe es auch nicht anders erwartet, dass er sich hier den Titel holt. Und du sagst es ganz richtig. Also Finn Balor bringt natürlich auf der einen Seite so ein bisschen diesen Bekanntheitsgrad zurück. Er ist auch jemand, der die Show gut repräsentieren kann. Da gab es ja auch Interviews in der vergangenen Woche auch zum Demon. Und da hat er ja auch gesagt, so, ja, es hat sich irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Aber wir werden den Demon auf jeden Fall noch mal sehen. Das fand ich auch recht spannend, was er darüber berichtet hat. Auch, dass er selbst da sehr kritisch mit dem gewesen ist, was mit dem Demon irgendwie geschehen ist. Dass man den quasi einfach nur noch als, ja, als Quotenbringer so ein bisschen als Attraktion genutzt hat und gar nicht mehr das Potenzial, was dahinter gewesen ist, ausgeschöpft hat. Fand ich ja sehr offen und sehr ehrlich, was er da gesagt hat. Ansonsten als Champion glaube ich auch, dass er hier vorläufig die richtige Wahl ist. Natürlich diese Sache mit dem erst 39 und das ist die Developmental Brand irgendwo. Das ist natürlich so durchs Internet gegangen, aber ich sehe das auch nicht so, weil es ja nun nicht so ist, als wäre er jetzt der Rentner, der einen ganz anderen Stil fahren würde als die anderen. Also er ist ja kein Goldberg oder sonst irgendwas, sondern ganz im Gegenteil, durch sein Standing, was er mitbringt, kann er da vielleicht auch noch anderen Talents helfen, ja, die nächste Stufe zu erreichen. Und er ist ja durchaus jemand, der auch gute Matches abliefern kann. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob er vielleicht noch mal so einen Schritt weiter geht, dass die Matches wieder so ein bisschen innovativer werden. Das ist, glaube ich, was mir so ein bisschen gefehlt hat und dass man vielleicht auch diesem Charakter wieder ein bisschen mehr Tiefe gibt. Bin ich gespannt drauf. Finn Balor auf jeden Fall jemand, dem ich das gönne. Und ja, muss man natürlich auch mal sehen, wie lange es dauert, bis ein Karrion Kross wieder fit ist. Da gibt's ja auch keine Nachrichten zu. Also Schulterverletzung ist ja auch eine Sache, das kann halt von ein paar Wochen bis hin zu ein paar Monaten oder einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie andauern. Mal sehen, hat ja Finn Balor auch schon diverse Erfahrungen mitgemacht. Springen wir rüber zu AEW. Nach den Quoten haben wir natürlich jetzt hier auch noch eine große Ankündigung bekommen bei der letzten Ausgabe von Dynamite. Miro ist der Best Man von Kip Sabian. Und hat da auch gleich eine Promo abgeliefert, hat sich da präsentiert, der berühmte Streamer und YouTuber hier, der ehemalige Rusev natürlich. Shaggy, wie siehst du die Zukunft eines Rusev bei AEW?
Das ist ein großer Star, der beim Publikum ankommt und den kann man auch groß aufbauen. Und den muss man in den Main Event dann auch setzen. Da gehört er hin, da kann er auch sicherlich überzeugen. Der ist am Mic cool, der ist sympathisch, der macht alles richtig. Der ist halt, funktioniert als Heel, der funktioniert als Face. Im Ring ist der super, der hat einen coolen Look. Und
Darf ich dich mal was fragen? Entschuldige, weil ich habe das auch bei Twitter mal gefragt, beziehungsweise ich habe mal so gesagt, ich finde das auch eine spannende Entwicklung, bla bla bla, war da eher positiv. Und ich habe auch einige kritische Stimmen gehört, die sagen, ja, aber eigentlich ist Rusev doch der prädestinierte Mid-Kader. Also wrestlerisch eher so guter Durchschnitt, nein, aber jetzt so Weltklasse-Matches haben wir von dem auch noch nicht gesehen.
Ach, immer dieses Weltklasse-Matches, was brauchst du? Du brauchst auch nicht immer Weltklasse-Matches im Main Event sehen. Das ist ein super Wrestler, das ist ein guter Wrestler und ich glaube, dass der auch bei New Japan auch ein paar wirklich super, der wird bei New Japan auch sicherlich Matches haben und da wird er auch super überzeugen und auch bei AEW wird er im Ring wrestlerisch überzeugen. Wartet's ab, das ist nicht nur ein überdurchschnittlicher Wrestler, das ist ein sehr guter Wrestler. Das ist natürlich kein Okada, niemand ist ein Okada auf dieser Welt. Höchstens ein Ibushi, aber ansonsten ist es kein Okada. Oder auch gerade selber, der aber auch nicht immer. Also Miro, der ist der Best Man, der ist nicht nur der Best Man von Kip Sabian, der ist auch einer der Best Man im Wrestling und das wird er jetzt zeigen können und das ist cool so.
Ja, also ich bin noch ein bisschen skeptisch. Also mich muss er erstmal noch überzeugen. Es heißt ja auch, dass sein Vertrag ja diese Möglichkeit offen lässt, dass er auch bei New Japan worked. Und ich glaube, dass er da sehr, sehr gut ankommen wird. Und bei AEW hängt es natürlich ein bisschen von der Storyline ab, es hängt auch von dem Drumherum ab, aber wir haben gesehen, dass sehr viele Wrestler, die bei WWE ausgestiegen sind, dann bei AEW nochmal neues Feuer gefangen haben, also Jon Moxley ist ja das bekannteste Beispiel und deswegen bin ich da ganz froher, guter Dinge irgendwie, dass man da, dass er da nochmal eine Schippe drauflegen kann, einfach weil die Motivation jetzt größer ist und weil er sich plötzlich wieder ja selber präsentieren muss und sich selber repräsentieren kann. Das ist schon was anderes, als ob du dann immer diese Maschine darstellen musst, sondern jetzt ist er selbst. Und ich denke auch, dass er da mehr Möglichkeiten hat, in seinen Charakter einzugreifen, als das bei AEW, als bei WWE der Fall gewesen wäre natürlich.
Ja, und er hat ein cooles neues Entrance-Theme, was ich fantastisch finde. Er ist der Best Man und das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn man das so zieht, ich habe so das Gefühl, das wird so ein bisschen in die Richtung eines, ja, weiß ich nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder selber denke. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung von einem Mr. Perfect vielleicht gehen. Weißt du, er ist der Best Man in so vielen Dingen. Best Man ist natürlich auch ein Wortspiel. Klar ist er der Trauzeug von Kip Sabian, aber er ist auch der Best Man on Twitch und der Best Man im Wrestling und er wird noch irgendwie andere Dinge zeigen, wo er einfach der Beste ist. Und das wird, glaube ich, ganz cool zu ihm passen und ich mag die Musik echt gerne, muss ich sagen.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall wieder ein WWEler, der rüber zu AEW wechselt. Wie schon so viele. Auch da mal schauen, ob das nicht irgendwann zu viele sind.
Ah, das ist auch aber das ist auch schon eine kleine, leicht lächerliche Aussage. Schau dir mal insgesamt das Roster an. Klar gibt's einige.
Das Roster ist proppenvoll mittlerweile. Ich find's fast schon zu voll.
Ja, man hat, glaube ich, über 70 Wrestler. Im nächsten Jahr wird die zweite Show kommen. Da wird's ein bisschen für Entspannung sorgen. Aber es sind ja jetzt letzten Endes auch, wenn man sich das gesamte Roster ansieht, gar nicht so viele ehemalige WWEler. Und das sind halt Wrestler. Du hast halt nur WWE, was große Stars angeht. Man beschwert sich doch auch, hat sich auch früher auch keiner beschwert, wenn jetzt im Fußball irgendein Fußballer, der keine Ahnung, der bei Dortmund gespielt hat, jetzt plötzlich hier bei Schalke spielt, da wird sich jemand beschweren.
Wie man würde sagen, Kai Alou. So,
da werden sich auf jeden Fall Leute beschweren. Aber das ist halt die größte Liga. Und wenn da jemand rausgeht, dann schaust du dir den auch an, ob du den brauchen kannst oder nicht. Vollkommen egal, ob der von der WWE kommt. Das ist nicht die Reste-Rampe, wie es früher war, als dann ein Hogan, dann ein Hexer, Jim Duggan und die Nasty Boys und ein Big Baba Rogers und ein Earthquake, obwohl der cool war, überall mit hingeschleppt hat. Das ist was ganz anderes. Du hast da hier einen Mann, der ist ja noch nicht verbraucht oder so. Beim Zack Ryder kann man das strittig hinterfragen, aber ansonsten beim Miro finde ich das ist überhaupt nicht Thema.
Ja. Warten wir mal ab, ob es da noch irgendwann zu Problemen kommt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, man braucht bei AEW mittlerweile eine zweite TV-Show, oder? Also da geht's fürs nächste Jahr nichts dran vorbei, in meinen Augen.
Man hat ja Dark und da können sich auch so Leute wie Peter Avalon und Brandon Cutler immer Woche für Woche präsentieren. Auch
und
in dieser
hinlegen.
Woche. Und ja, in dieser Woche gegeneinander.
Ja.
mein Highlight, Dark, jede Woche, müsst ihr schauen, lohnt sich.
Eine Sache, die wir bei AEW noch ansprechen müssen, ist natürlich die Tatsache, dass man offensichtlich auch bis Anfang November noch in Jacksonville bleiben wird und nicht auf Tour gehen wird. Bei WWE weiß man derzeit noch nicht, wie es weitergeht. Da läuft ja der Vertrag mit dem Amway Center, glaube ich, bis zum 31. Oktober, bis Ende Oktober auf jeden Fall. Man hat ja auch Hell in a Cell ein bisschen vorverlegt, quasi eine Woche. Wie siehst du das hier aktuell, was die Live-Geschichten angeht? Also WWE hat ja auch noch mal massiv Stellen abgebaut, hat ja wirklich auch noch mal hier die Entlassungskeule geschwungen. Leute aus dem Live-Event-Bereich sind gegangen. Es sind viele Agents auch gegangen. Also wir haben hier jemanden wie den guten IRS. Mike Rotundo ist gegangen. Und auch viele, viele andere. Selbst Gerald Briscoe wurde ja entlassen mit der Aussage von einem Vince McMahon, dass er nicht mehr gebraucht würde. Schwierige Entwicklung wieder, oder?
Ja, ich bin ja generell kritisch, wenn man Leute entlässt, gerade in solchen Zeiten und wenn man sie eigentlich leisten kann. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die WWE ist ein großes Unternehmen und man braucht diese Leute ja im Moment nicht mehr. Man wird auch sicherlich nach Corona, wenn das irgendwann mal in ein paar, hoffentlich nicht mehr so vielen Monaten vorbei sein wird, das wird aber leider noch wahrscheinlich länger dauern, egal, wird man so oder so nicht mehr so viele Live-Events machen. Ich glaube, man wird generell die House-Shows deutlich runterfahren, weil die ja eher kostenintensiver waren und man damit ja nun nicht wirklich Geld verdient hat. Im Gegenteil, man hat im Endeffekt sogar noch Geld draufgelegt. Und man sieht ja auch, dass es so funktioniert. TV-Deal ist die wichtigste Einnahmequelle. Und mit dem Network und noch mit Saudi-Arabien, was man da so alles hat, da hat man ja auch genug Geld und man muss ja nicht Geld verschenken in dem Fall. Klar, es ist kritisch, Leute zu entlassen, gerade in solchen Zeiten, aber es ist ein großes Unternehmen und wenn man die Leute nicht braucht, dann ist es nun mal so, man verjüngt uns die Producers insgesamt, das merkt man ja deutlich, die älteren Producers gehen nach und nach und man baut da auch frischen Wind rein. Also man kann es auch so sehen, man muss der WWE nicht immer grobe negative Politik vorwerfen, obwohl es natürlich auch negativ ist, aber verständlich bei einem Großunternehmen.
Ja, das ist es halt eben. Ich konnte das auch im Gegensatz zu den Wrestlern, als man die alle auf die Straße gesetzt hat, hier kann man es tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Man möchte offensichtlich das Unternehmen umstrukturieren. Es gab ja schon über Jahre Gerüchte darüber, dass man hier den Live-Kalender ein bisschen entschlacken möchte und dass sich eigentlich House-Shows nicht mehr so wirklich lohnen. Das ist jetzt der erste Schritt quasi in diese Richtung und ich glaube auch, dass man da den Tour-Schedule merklich runterfahren wird, einfach weil es sich nicht rechnet und weil es ja auch vom Personal her einfach ein unfassbarer Verschleiß ist. Und wenn da nicht genug Zuschauer in die Hallen kommen, dass man damit nicht mehr die Einnahmen erzielt, die es vielleicht mal gewesen sind, dann muss man sich überlegen, ob sich das noch lohnt. Das macht jedes Unternehmen, auch in anderen Branchen wird es genauso machen. Wo siehst du denn AEW und WWE dann ja nach November irgendwann? Weil da ist es ja dann wirklich so, dass, wie gesagt, der Thunderdome läuft noch bis Ende Oktober. AEW bleibt auch erstmal in Jacksonville. Wie siehst du das auf lange Sicht?
Man würde ja erstmal schauen und abwarten, wie es dann überhaupt mit der Pandemie aussieht, ob man dann schon wieder ja sinnvoll touren kann, zumindest dass die TV-Shows dann wieder in anderen Bereichen sind. Das verursacht natürlich wieder Kosten, die man durch Zuschauereinnahmen sicherlich da auch noch nicht einnehmen kann, einfach weil man noch nicht so viele Zuschauer reinlassen darf, zu dem Zeitpunkt ganz sicher. Fragt man sich, ob es dann sinnvoll ist, abwarten. Ich glaube, wir werden auch nach November, die Verträge werden wahrscheinlich verlängert und werden auch nach November erstmal, vielleicht bis Ende des Jahres, nochmal in den gängigen, in dem Amway Center und auch in Jacksonville weiterhin die Shows sehen. Das glaube ich schon, dass das erst noch ein bisschen verlängert werden wird, wenn die Hallen natürlich frei sind. Ich meine, in Jacksonville ist kein Problem. Das Amway Center wird ja sicherlich auch andersweitig bestimmt bald irgendwie wieder veranstalten. Da warten wir ab, wie es da weitergeht. Ich glaube, irgendwann wird es wieder auf Tour in Anführungsstrichen gehen, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr schon sein wird.
Mal sehen. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass man bei WWE ähnlich wie bei AEW diesen Plan schmiedet, dann auch irgendwann wieder Zuschauer in die Halle zu lassen, mit begrenztem Kontingent, mit Abstand und so weiter und so fort. Einfach, weil das ja dann schon eine andere Atmosphäre ist. Und man sieht ja, dass es bei AEW offensichtlich funktioniert. Ich habe da bis jetzt noch keine negativen Schlagzeilen irgendwo gehört. Entsprechend glaube ich, wird WWE da auch rüberschauen und wird schauen, was da möglich ist.
Ja, aber ja. Ganz ehrlich, da schimpfen viele Wrestling-Fans, dass man da wieder Zuschauer reingelassen hat jetzt vor kurzem, aber da hält man sich, glaube ich, wirklich an die Abstandsregeln, Hygieneregeln. Ich meine, Konzertveranstalter veranstalten ja auch wieder. Was ich viel kritischer finde, ist, dass jetzt ab sofort auch wieder Fußballstadion Zuschauer reinlassen dürfen und das deutlich mehr als jetzt ein Konzertveranstalter darf und als da erlaubt ist. Das ist schon sehr seltsam, dass man beim Fußball da wieder andere Maßstäbe setzt, wie so oft, als bei der Kultur. Und auch hier, also man sieht ja deutlich, dass da viel mehr Leute reinpassen. Ich weiß nicht, das Fassungsvermögen ist, da sind wir bei 15% oder 10% oder sowas bei AEW im Moment. Und das kann die WWE im Emory Center genauso machen. Da spricht überhaupt nichts dagegen und es sorgt da schon für Stimmung. Warum nicht?
Genau. Das war auch gerade der kleine Ausflug eines Kulturschaffenden hier von Michael Schenke-Schwarz. So zwischendurch kann ich auch total verstehen. Kommen wir an der Stelle trotzdem mal zum Wrestling aus aller Welt. Ja, und damit starten wir dann auch gleich hier durch mit New Japan Pro Wrestling, weil da ist ja volles Programm. Der G1 Climax 2020 steht vor der Tür und danach ist auch gleich die Road to Power Struggle angekündigt worden, Shaggy. Und wenn wir hier mal so auf die Matches ankündigen, die New Japan hier angekündigt hat, das ist schon ordentlich. Also das beginnt ja alles am 19. September, also sprich schon in wenigen Tagen. Und da haben wir gleich am ersten Event Matches wie Okada gegen Ibushi, Shingo Takagi gegen Jay White, Ishii gegen Suzuki, Jeff Cobb gegen Chaiji, Will Ospreay gegen Yujiro Takahashi. Also das ist schon allein eine Veranstaltung, die man sich angucken sollte. Und dann auch in den kommenden Tagen, also haben wir dann am zweiten Tag Tanahashi gegen Naito, Zack Sabre gegen Evil und. Also sehr prominent aufgestellt, das gesamte Turnier. Sehr viel Wrestling. Bist du heiß drauf? Guckst du dir das an? Was erwartest du?
Ah, ich freue mich ja jedes Jahr auf den Climax und in diesem Jahr auch. Und man sagt ja auch jedes Jahr, boah, wie geil ist das denn dieses Jahr besetzt? So gut geht's ja nicht. Und es ist dieses Jahr auch wieder fantastisch. Gerade Block A, also was man dafür der Wrestler aufgefahren. Ich bin ja aktuell auch nicht der größte Will Ospreay-Fan mehr aufgrund seiner Verfehlungen in den letzten Monaten. Googelt das doch mal. Aber das ist natürlich ein guter Wrestler und der ist wieder zurück. Jeff Cobb ist zurück, Jay White ist zurück. Also man hat die ganzen Gaijins jetzt wieder da, also zumindest ein Großteil. Und klar ist das eine Bereicherung für das Roster und der G1 Climax ist das größte und coolste Turnier des Jahres und ich freue mich natürlich sehr drauf. Und gerade in diesem Jahr bin ich echt gespannt, wer insgesamt gewinnen wird. Wenn man sich das so anschaut, Für mich gibt's dann so einen Favoriten, wo ich sage, der wird's in diesem Jahr letzten Endes sein. Es ist spannend. Man kann natürlich Shingo aufbauen. Vielleicht Shingo gegen Naito will man schon auch irgendwie sehen, gerade so diese Querelen in einem eigenen Brand oder im eigenen Stable. Aber das Gleiche kann man auch mit einem anderen aus Block B machen. Und wenn ich mir das so anschaue, wer da so am letzten, das ist ja immer entscheidend am letzten Tag, da sieht man hier zwei Matches im Block B, zum Beispiel Sanada gegen Evil und Naito gegen Kenta. Da wird sicherlich der Sieger von Block B ausgemacht und gerade im Block A, der für mich geiler besetzt ist, aber ich glaube, der Gewinner am Ende des G1 Climax, und es muss so sein, wird aus Block B kommen und es ist dann, der endlich dann seinen großen Run starten wird und starten darf, Sanada.
Bin gespannt, was das gibt. Auf jeden Fall, das Finale findet am 18. Oktober statt. Dann gibt's Sieger aus Block A gegen Sieger aus Block B. Jede Menge Wrestling, jede Menge gutes Wrestling, auch keine Tag-Team-Matches mehr dazwischen, sondern ja nur kleinere Matches davor als Opener quasi, also Young Lions-Matches sind da angekündigt worden und also wer die Zeit mitbringt, soll sich das auf jeden Fall mal anschauen. Da haben wir auch noch eine Frage vom Stefan bekommen, die streue ich hier gerade noch ein. Der fragt nämlich, glaubt ihr, dass man den Heavyweight und Intercontinental Title längere Zeit bei einem Wrestler lassen wird oder wird man ihn bald aufbrechen und wie würdet ihr das Aufbrechen booken? Wen seht ihr jetzt, also Stand jetzt, als jeweiligen Champion?
Na, Stand jetzt sehe ich Naito als jeweiligen Champion.
Aber wenn du es aufbrechen würdest, wen könntest du dir da vorstellen, wie man da irgendwie mit zwei Titeln
Man muss erstmal schauen, wie man es aufbricht, ob man es überhaupt jetzt schon aufbrechen muss. Man hat es groß aufgebaut, man wird sicherlich aufbrechen und wenn man es wieder zweitägig Wrestle Kingdom machen sollte, dann wieder so machen wie in diesem Jahr vielmehr, weil so lange ist es noch gar nicht her. Und dann wieder beide Titel, vielleicht wieder für eine Zeit vereinigen. Aber man hat so viele Titel bei New Japan. Ich würde sie erstmal nochmal bei Naito beide belassen und ihn die nochmal zusammen verteidigen lassen. So wirkt er nochmal wie ein größerer Champion. Ich finde das eigentlich ganz geil. Ansonsten würde ich natürlich ihm den IWGP-Titel lassen und den Intercontinental-Titel, den würde ich gerne irgendwann mal bald bei Jay White sehen.
Ich hätte jetzt auch jemanden wie ein Ibushi da mal reingeworfen, wenn man das so machen würde. Ist für mich auch jemand, der eigentlich längst mal hier noch mal großes, ganz, ganz großes Singles-Gold mal wirklich mal verdient gehabt hätte.
Ja, aber der muss den großen Gürtel, der muss sich erstmal den ganz großen Gürtel holen.
Ja, mal gucken. Also ich würde aber auch erstmal, sollen wir den erstmal da belassen und wie man es dann booken wird, da diskutieren wir dann, wenn es so langsam so in diese Richtung geht, dass es sich in die Richtung entwickelt.
Aber schön, dass wir da mal wieder drüber gesprochen haben, weil ich habe jetzt voll Bock, wieder New Japan zu sehen. Ich weiß nicht, ob es hier so ähnlich geht. Ich habe jetzt voll Bock auf das G1 Climax. Klar, wird es hart sein, das alles zu verfolgen. Das ist fast nicht möglich, aber es ist einfach so gut besetzt und es wird so gute Matches geben und ich freue mich sehr.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und wenn wir dann rüberschauen zu Impact, da steht ja dann auch Bound for Glory vor der Tür. Ist ja dann auch am 24. Oktober, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue, findet das statt. Und da ist das erste Match festgesetzt worden, und zwar für die Impact World Championship zwischen Eric Young und dem zurückgekehrten Rich Swann hier. Da muss ich erstmal fragen, Shaggy, ist das ein Match, was dich anspricht? Die Feder hat man schon längere Zeit aufgebaut, damals mit der Attacke von Eric Young auf Rich Swann, mit der Verletzung und so weiter, dem Rücktritt. Wie siehst du hier den Aufbau der ganzen Geschichte?
Also, wenn man jetzt nur auf dieses Match Bound for Glory reduzieren wird, auf das Match um den Impact Championship Gürtel, dann ist die Vorfreude eher sehr gering, muss ich sagen. Man hat es gut aufgebaut, aber ich bin jetzt auch, wie du auch weißt, jetzt nicht der größte Befürworter von Eric Young als World Champion und Rich Swann ist für mich auch nicht kein Main Eventer und die Geschichte der beiden ist cool aufgebaut, hat man vieles richtig gemacht, aber dass das der Main Event sein soll und wird und muss, das sehe ich irgendwie so bei beiden Wrestlern gar nicht. Da hat man viel mehr Wrestler unter Vertrag, die ich lieber im Main Event von Bound for Glory sehen würde als die beiden. Und da werden ja sicherlich noch einige interessante Matches und Geschichten hinzukommen. Da baut man ja viel auch auf. Also es macht immer noch Spaß, Impact zu verfolgen. Aber das Match ist für mich eher eines der uninteressantesten.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich finde, das sind beides keine Main-Eventer, mal so ganz böse formuliert. Ich würde dann tatsächlich lieber die Damen im Hauptkampf sehen, ehrlich gesagt, weil da passiert ja nach wie vor einiges. Die Damendivision ist stacked bis unters Dach, um es mal auszudrücken. Bis jetzt gibt's noch kein offizielles Titelmatch, gegen wen da eine Deonna Purrazzo antreten könnte, aber da hat man ja genug, um da wirklich auch was Tolles auf die Beine zu stellen.
Es gibt eine Herausforderung, das ist ja Kylie Rae, ist ja eigentlich Nummer eins Herausforderung. Sicherlich eine Kimberly, ihre Freundin von Dan Purrazzo, Deonna Purrazzo, die ich übrigens auch gut finde, tolles Outfit jetzt in der aktuellen Impact-Episode angehabt, die muss man auch nochmal irgendwie gegen Purrazzo sehen. Und natürlich, ich finde gerade auch die Geschichte mit Susie im Moment richtig cool. Die mag ich ja sowieso gerne. Die ist ja nach ihrer Panic-Switch wieder so ein bisschen Anleihen an zu jung gezeigt irgendwie. Die wird sich auch wieder zurückverwandeln. Und das ist auch ganz spannend. Also man hat da wirklich richtig, richtig viele, viele Damen unter Vertrag. Die Neil Dashwood, die wird wieder antreten wollen und so viele andere Damen mehr und mit die Damen mit Phänomen gerade keine große Story oder keine große Main Event Title-Picture-Geschichte bauen kann, die baut man halt in diese Hochzeitsgeschichte ein, die auch ganz witzig ist. Also Impact, gerade die Damen, das ist so das Aushängeschild, finde ich, bei Impact im Moment. Alles andere ist zwar da und cool, aber die Damen überragen alles bei Impact, finde ich.
Ja, Damen und Tag-Team, da ist auch einiges los, muss man dazu sagen. Also der Main-Event, den kaufe ich noch nicht so ganz, sage ich auch ganz ehrlich. Da hat es mich noch nicht abgeholt. Auch ein Eric Young ist da für mich nicht der ideale Partner hier, der ideale Champion, den man hier irgendwie da an der Spitze haben möchte. Auch Rich Swann, na, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Bin aber trotzdem sehr gespannt, was man hier bei Impact auf die Beine stellen wird. Was auf die Beine stellt bereits Ring of Honor, da geht's ja weiter mit nicht nur den TV-Shows, sondern eben auch mit den Tapings. Und aktuell läuft da ja das Pure Title Tournament. Kann man sich übrigens, das ist nur so ein kleiner Hinweis hier am Rande, da wollen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, kann man sich auf Fight TV anschauen. Also da gibt's da unter anderem die Matches zwischen Jonathan Gresham und Wheeler Yuta, Jay Lethal und Dalton Castle. Also das lohnt sich da auf jeden Fall. Alles kostenlos kann man so machen. Oder Shaggy? Alles tolle Leute.
Tolle Leute. Ich mag Wheeler Yuta ja total gerne. Super sympathischer Kerl und ein toller Wrestler. Und Dalton Castle ist natürlich auch eines meiner heimlichen Lieblingsgimmicks immer schon so lange immer gewesen. Gerade der, gut, der hat sich ja jetzt ein bisschen verändert, aber trotzdem mag ich ihn als Wrestler immer noch sehr, sehr gerne. Also mir macht auch Ring of Honor Spaß, wobei ich tatsächlich das im Moment weniger verfolgen kann, einfach aus Zeitgründen.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, natürlich auch ein Jonathan Gresham, jemand, der wirklich ein herausragender Techniker ist, ein grandioser Wrestler einfach. Ne,
also gerade wenn, genau, das definitiv. Und Jay Lethal ist ja auch ein fantastischer Wrestler. Also die habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil bei denen es ja logisch ist, dass es tolle Wrestler sind. So dachte ich.
Ja, also da ist schon einiges geboten und das kann man sich absolut anschauen. Auf Fight TV geht das gerade ganz gut. Und eine Dame, wir haben gerade schon so ein bisschen Damenwrestling hier in den Mittelpunkt gestellt. Eine Dame, die wir jetzt auch wieder gesehen haben, ist eine Tessa Blanchard, die bei Warrior Wrestling ihren Titel verteidigt hat. Wie geht's denn mit der weiter? Also sehen wir die bald irgendwann bei den Großen wieder? Bei Impact ist sie ja erstmal raus. Was wird mit der oder tut die jetzt erstmal independent durch die Gegend?
Ja, die wird jetzt erstmal sicherlich ein paar Matches im Independent-Bereich haben, aber das ist so eine Dame, ob sie jetzt irgendwie Backstage die einfachste ist oder nicht, wir wissen, dass es nicht so ist, trotz allem ist es ein großer Name, das ist eine fantastische Wrestlerin, das ist eine, die in den großen Ligen auch oben mitspielen wird und gerade AEW braucht solche Leute, aber auch die WWE, die hat zwar schon ein fantastisches Damenroster, aber auch da wäre es nochmal eine große Bereicherung, zumindest im Innenring und die ist ja auch noch jung, die kann ja auch noch ihren Charakter noch so ein bisschen schärfen. Und sicherlich auch nicht mehr so, kann ihre Schwierigkeiten, die sie wohl Backstage hat und ihre Verfehlungen, die sie in der Vergangenheit hatte, dafür kann sie sich entschuldigen und ihren Charakter kann sie nochmal so hingehend verändern, dass sie sicherlich einfacher zu handhaben ist, wenn das muss sie sein und dann wird sie ganz klar eine der größten Damen im Wrestling-Business sein und dann wird jeder nach ihr die Finger lecken.
Aktuell, wenn man zu AEW rüberschaut, sehen wir einen Tully Blanchard, der eine relativ prominente Rolle einnimmt mit FTR an seiner Seite. Man gerüchtet ja immer wieder, man will da sowas wie die modernen Four Horsemen auf die Beine stellen. In der heutigen Zeit brauchst du dafür eigentlich auch noch eine Frau. Also da würde eine Tessa natürlich hervorragend reinpassen. Ich glaube auch, dass die für eine gewisse Zeit jetzt independent unterwegs sein wird. Und dann aber muss die zu einem der Großen gehen, weil die ist einfach zu gut, die bringt zu viel Star-Potenzial mit. Und klar, die muss sich vielleicht da noch ein bisschen anpassen, muss da vielleicht noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen bescheidener werden und braucht da vielleicht auch ein bisschen Unterstützung. Vielleicht ist da jemand wie Tully Blanchard auch genau der Richtige, der sie da hier und da mal so ein bisschen vor sich selber schützen kann. Schauen wir mal.
Ja. Schauen wir mal und ich glaube, AEW wäre für mich auch die coolere Wahl. Da wird sie einschlagen wie eine Bombe und da freue ich mich schon drauf. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall auch Tessa gegen Charlotte sehen. Das ist so ein Dream-Match für mich. Ich kann es dir nicht sagen, warum, sicherlich aufgrund der Vatergeschichten bei beiden, die ehemaligen Horsemen dann zusammen. Das wäre schon spannend, aber wir haben ja noch Zeit.
Genau das. Und an der Stelle würde ich sagen, schalten wir hier rüber zum Kollegen Alex Flöter und seiner Wrestling in Deutschland-Kolumne. Viel Spaß damit.
Hola Wrestling-Fans, mein Name ist Alexander Flöter, ich bin von Wrestling Plus und Jungpromoter bei Pro Wrestling Deutschland in Dresden und ich spreche wieder über das Wrestling in Deutschland und was ist denn da passiert? allerhand dafür, dass wir mitten in einer Pandemie stecken. Fangen wir mit den erfreulichen Nachrichten an und schauen zuerst nach Berlin zur German Wrestling Federation. Kurzfristig wurde die Doppelshow, über die wir hier berichtet haben, letztes Wochenende kostenlos auf YouTube übertragen. Und das mit Erfolg. Bis zu 700 Fans haben gleichzeitig in der Spitze zugeschaut. Und insgesamt waren über 2400 verschiedene Nutzer während des Streams dabei und haben eingeschaltet. Die ganze Live-Produktion bewegte sich dabei technisch durchweg auf hohem Standard und war erfreulich gut. Um es in anderen Worten zu sagen, ein Meilenstein im deutschen Wrestling angesichts der geringen Mittel, die hier eben zur Verfügung stehen. In der Halle selbst waren jeweils 130 Fans pro Event zugelassen. Am Nachmittag waren es 100 und zur Abendveranstaltung waren dann 130 Menschen auch wirklich in der Halle. Die wichtigsten Ergebnisse: Bad Bones John Klinger blieb Champion gegen Lucky Kid und letzterer beendete daraufhin seine Karriere bei der German Wrestling Federation. Senza Volto gewann das Battlefield Match, was im Grunde, naja, eine Art Royal Rumble ist und ist jetzt der Nummer 1 Herausforderer auf John Klingers Titel. Eine kleine Überraschung gab es in der Halle auch noch, denn als Nummer 30 zog als Highlight Evil Jarrett, der Musiker von der Bloodhound Gang, in den Rumble ein. Insgesamt scheint der ganze Plan in Berlin jedenfalls aufgegangen zu sein, denn die Promotion kündigte daraufhin ein weiteres Doppel-Event für Oktober an. Am 17.10. gibt's neben GWF Unleashed um 17 Uhr GWF Chaos City ab 20 Uhr. Ähnlich viele Tickets wie letzten Monat, also haltet euch ran. Ob diese Veranstaltung auch wieder kostenlos übertragen wird, ist derzeit nicht bekannt. Ähnlich erfolgreich wie die Veranstaltung in Berlin lief bekanntlich das Open Air von Westside Extreme Wrestling in Kutenholz. Wir haben darüber gesprochen. Inzwischen ist die Veranstaltung mit 430 Fans als Zuschauern auch auf dem WWE Network zu sehen und ist damit nach eigenen Angaben die meistbesuchte Veranstaltung außerhalb von Japan im August gewesen. Wenn du also schon immer mal in deutsches Wrestling reinschauen wolltest und das bisher noch nicht getan hast, jetzt kannst du das eben auf dem WWE Network nachholen. Allerdings waren das wahrscheinlich auch schon die besten Nachrichten aus Essen von der WXW, denn die Promotion plant derzeit nicht mehr damit, dass man in diesem Jahr nochmals mit richtigem Publikum veranstalten kann. Alle Veranstaltungen, die dieses Jahr noch angekündigt wurden, sind inzwischen abgesagt und zum großen Teil weit ins Jahr 2021 verschoben worden. Stattdessen setzt man die Taping-Strategie weiter fort und hat neben dem Catch Grand Prix auch die Dreharbeiten zur dritten Staffel von Shotgun 2020 bestätigt. Zwar werden beim Catch Grand Prix selbst ein paar wenige Fans die Möglichkeit bekommen, dabei zu sein und als sogenannte Statisten eben Teil eines Publikums zu sein, aber wir sind weit weg von Normalität und die wird dieses Jahr bei WXW leider auch nicht mehr zurückkommen. Zuletzt erschien übrigens neben dem Open Air, über das wir eben gesprochen haben, auch das Shortcut to the Top Event auf dem WWE Network und da veröffentlicht man aktuell im Wochenrhythmus jeweils eine Show auf dem Portal vom Marktführer. Was passiert sonst so in der deutschen Szene? Es bleibt weiterhin schwierig für Live-Veranstaltungen, dennoch machen einige Ligen ihre Hausaufgaben und noten zumindest die Möglichkeiten für die Zukunft aus. So haben unter anderem Wrestling Kult und Bro Wrestling Deutschland, die Promotion, in der ich mitarbeite, die Termine für 2021 weitestgehend bekannt gegeben. Natürlich unter Vorbehalt, denn jeweils ein Hygienekonzept, welches eben notwendig wird, steht natürlich aus und wird darüber entscheiden, ob das Ganze so stattfinden wird. Stand jetzt wird es mit der EWP am 19. September in Hannover und Unlimited Wrestling am 26. September in Wernigerode noch ein paar wenige Events in Deutschland geben. Allerdings, die Karten für diese Veranstaltung sind weitestgehend vergriffen. Was darüber hinaus geschieht, wird einmal mehr die Pandemie diktieren. Damit bin ich raus für diese Woche und verabschiede mich. Mein Name ist Alexander Flöter, ich komme aus Wrestling Deutschland.
Ja, danke Alex und Shaggy, wir machen hier weiter mit der Schnellfeuerrunde, korrekt?
Korrekt, ich würde gerne nochmal dem Alex nochmal Glückwünsche sagen. Es ist ja jetzt so, dass gerade die Besuchszeiten und bei den Altenheimen jetzt wieder aufgehoben sind, also es dürfen wieder mehr Besucher kommen. Da ist der Alex auch nicht mehr so alleine, das ist sehr schön.
Ja, der Alex ist gerade ganz gut im Stress, sowohl mit WXW Now als auch mit den Entwicklungen bei Pro Wrestling Deutschland. Da geht's jetzt ja auch langsam wieder los. Entsprechend ist da auch für ihn wieder etwas mehr gebacken. Aber Shaggy, wir fangen hier mit der Schnellfeuerrunde an und eine Personalie, die wir bis jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, ist hier die AOP, die ja von WWE entlassen worden ist. Erste Frage, ist es ein Verlust? Und zweite Frage, was passiert mit denen?
Also so nach dem, was man mit angestellt hat, ist es natürlich kein großer Verlust, weil die haben ja jetzt noch nicht viel gemacht. Aber die waren schon ein cooles Team. Die waren riesig, das waren Monster und die waren im Ring jetzt auch nicht so schlecht und haben auch gut zusammengepasst. Also die für WWE unverständlich ein bisschen. Vielleicht, keine Ahnung, waren da auch noch Backstage-Verfehlungen. Zumindest hat man aber nichts davon gehört. Man hat sie nicht gebraucht, okay, aber man hätte sie gut einsetzen können. Die Tag-Team-Division der WWE, die ist ja ein ja, so eine Mischung aus Scherbenhaufen und gar nichts. Also, und da hätte der AOP auf jeden Fall eine große Rolle mitspielen können, aber dass man sie jetzt nicht einsetzen möchte, dass man sie jetzt nicht braucht, finde ich schon komisch. Also ich war überrascht, als ich davon gehört habe. Und klar, warum nicht? Aber ich meine, ob man jetzt bei AEW jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt schon wieder einen ehemaligen WWE-Tag-Team, dann kann man auch so denken, langsam wie du das vorhin getan hast. Deswegen würde ich denken, gib denen noch ein bisschen Zeit, die werden vielleicht im Indie-Bereich noch ein bisschen zusammenbleiben, weil die passen ja auch cool zusammen und dann vielleicht kommen sie doch irgendwann nochmal zu AEW.
Ja, und auch bei AEW ist ja auch die Tag-Team-Division ja inzwischen sehr, sehr voll, das muss man auch mal dazu sagen. Und da brauchen die auch alle irgendwo ihren Platz. Und ob man dann nochmal ein Tag-Team da mit reinwerfen wird, bezweifle ich ein bisschen. Ansonsten hast du da alles gesagt. Ich sehe es auch so wie man WWE eingesetzt hat, ist es kein Verlust. Es ist allerhöchstens eine sehr große vertane Chance, weil ich glaube schon, dass die beiden hier wirklich ja mehr abliefern hätten können, weil die haben sich auch bei NXT gut entwickelt damals, war ein cooles Big-Man-Tag-Team, hat eigentlich einen ganz guten Look, aber man hat offensichtlich keinen Plan dafür und das ist dann extrem bitter. Und wenn man sich so die Tag-Team-Division bei Raw und SmackDown anschaut, auch das ist ziemlich bitter. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, wie sich Ivar von den Viking Raiders auch noch schwer verletzt hat. Schwere Nackenverletzung. Er wird dieser Tage operiert und fällt wahrscheinlich mehr als ein halbes Jahr aus, Shaggy. Also auch das eine bittere Entwicklung und sein Kollege Eric hier, der ist erstmal allein unterwegs.
Naja, der war jetzt eine Woche bei Raw allein unterwegs, hat sich von Bobby Lashley relativ schnell niederringen lassen und der wird jetzt auch nicht so oft zu sehen sein, glaube ich nicht. Man kennt es ja, also wenn ein Tag-Team-Partner verletzt ist, dann ist sein, wenn der eigentlich nicht gebraucht wird, und das kann ich mir nicht vorstellen, was will man mit Eric jetzt alleine so im Moment, zumindest mit diesem Gimmick, dann wird der sicherlich auch eine Zeit aussetzen und sich vielleicht auf seine werdende Vaterschaft kümmern.
Genau, mit Sarah Logan zusammen, die währenddessen irgendwelche Bären jagt übrigens, also ist auch ein merkwürdiger. Nee, richtige Bären.
Himbeeren.
Nee, richtige leider Bären. Nicht. Also folgt mal Sarah Logan auf Instagram. Da gibt's jede Menge Jagdstories, wenn er das sehen möchte.
Ernsthaft? Also ich sag ja mal so, ich mochte ja Sarah Logan sehr, weil die auch relativ süß irgendwie ist. Gut, ich meine, das hört Eric nicht, deswegen sonst hätte ich ein bisschen Angst, das zu sagen. Aber da ist sie jetzt ein bisschen in meiner Gunst gefallen.
Ja, sie verargumentiert das immer damit, dass sie quasi auch das Fleisch und das alles, was quasi mit den Tieren einhergeht, quasi auch verwenden würde. Leder und so weiter und so fort.
Aber die Wikingerzeit ist vorbei. Das sind keine Wikinger mehr. Die tun nur so. So. Man kann auch ins Geschäft gehen, in Bioladen und da ein Bio-Fleisch kaufen, wenn man unbedingt Fleisch essen muss.
Nächste Personalie hier. Wir haben ein bisschen die Hardys hier noch auf dem Plan. Zum einen, Jeff Hardy hat seinen Vertrag bei WWE verlängert. Die genaue Zeit ist noch nicht bekannt. Es wird hier gemunkelt zwischen 3 und 5 Jahren. Aber er hat auch bekannt gegeben, dass eine Bedingung der Verlängerung wäre, dass er ja sein altes Theme, das No More Words Theme, wieder benutzen könnte, weil ja auch das Hardy Boys Theme, was er jetzt noch nutzt, das so ein bisschen nicht ihm gehört quasi, sondern es ist eben das Hardy Boys Theme. Shaggy, gute Entwicklung, schlechte Entwicklung, was sagst du dazu?
Ja, also der Song ist ja cool, der ist schon cool und der passt auch zu ihm. Das finde ich schon gut, dass man ihm den wieder gibt und dass er den auch will. Aber keine Ahnung, wie die Vertragsverhandlungen gelaufen sind. Jeff, hier, wir zahlen dir nur noch die Hälfte. Okay, aber dann will ich gerne No More Words. Und dann hat die WWE gesagt, okay, machen wir so. Nee, keine Ahnung. Also ich bin ja jetzt nicht so kritisch Jeff Hardy gegenüber, wie du das tatsächlich in den letzten Wochen irgendwie warst. Ich finde, der gehört auch ins Programm noch und der bereichert auch das Programm der WWE. Gerade bei SmackDown im Moment und gerade die Intercontinental-Titelgeschichte, die finde ich auch irgendwie ganz, ganz, ganz nett. Die finde ich ganz in Ordnung und unterhaltsam. Und Jeff Hardy, der wird, weiß nicht, ob der in 5 Jahren noch wrestlen kann überhaupt. Ich meine, der hat ja auch einen Großteil seines Wrestling-Repertoires, kann er nicht mehr so durchziehen wie früher, logischerweise aufgrund vieler, vieler, vieler Verletzungen, aufgrund seines harten Stils. Aber das ist immer noch ein guter Mann und lass den doch wrestlen. So. Besser als eine Wiedervereinigung der Hardy Boys irgendwo.
Ja, das auf jeden Fall. Also, auch hier, ich bin jetzt da nicht aus meiner Hose gesprungen, als ich das gelesen habe, aber ich kann es natürlich irgendwo verstehen und ich find's cool, dass er sein altes Team wiederbekommt und das ist schon in Ordnung so und ist ja jemand, der durchaus noch Reaktionen zieht, deswegen kann ich es auch verstehen, dass man ihn hier längerfristig binden möchte. Jemand, der sich nach seinem All-Out-Bump wieder zu Wort gemeldet hat bei Dynamite, ist natürlich ein Matt Hardy, der erstmal gesagt hat, alles ist gut und ich mache jetzt eine kleine Auszeit und erhole mich erstmal von der ganzen Geschichte und danach möchte ich auf Titeljagd gehen. Und da schaudert's mich so ein bisschen, Shaggy, weil eine Matt Hardy auf Titeljagd bei AEW, warum?
Ja, warum ist eine gute Frage. Warum? Also Matt Hardy hat ja einen coolen Start bei AEW und auch so die Geschichten, dieses Stadium Stampede Match und alles drumherum. Das war ja schon cool, das hat total Spaß gemacht. Aber so diesen altbackenen Hardy dann wieder zu sehen und Hardy dann wieder in so Matches zu sehen, wo er versucht, Bumps zu zeigen, das braucht man in seinem Alter nicht. Ich weiß auch nicht, warum er das macht, warum er seinen Stil nicht dahingehend ändert, wie es ein Jericho oder wie auch immer gemacht haben. Also der ist nicht mehr der alte Matt Hardy und sollte und kann auch solche Matches nicht mehr zeigen. Und den will ich vor allem auch nicht im Main-Event-Picture sehen. Ich bin kein Matt Hardy-Kritiker, zumindest jetzt werde ich aber einer, wenn es so weitergeht, wenn man ihn wirklich so einsetzen möchte und er so auch auf die Jagd gehen will. Viel besser ist er doch als Mentor einzusetzen oder auch jemand, der ab und an mal wrestelt und aber auch viel ja, Rat und Tat an die Nachwuchs weitergibt. Da in so einer Rolle möchte ich ihn sehen. Gerne auch als Manager oder Begleiter, wie man es jetzt eine Zeit vielleicht versucht hat und ab und an mal im Ring, aber nicht in einer längerfristigen Story, wo es auch noch um den Titel geht. Also da gehört Matt Hardy definitiv nicht mehr hin. Also da hat er eigentlich in Main Event Picture hat er noch nie gehört, aber jetzt gerade in seinem Alter, da kann man ihn da auch nicht mehr einsetzen.
Nee. Also klar, man kann halt diese typische Last-Run-Storyline irgendwie aufziehen, wie man es beispielsweise bei Jerry Lynn damals auch bei Ring of Honor gemacht hat. Aber auch da war das eigentlich schon fast ein bisschen zu spät. Und Jerry Lynn war damals bedeutend fitter, als es ein Matt Hardy heute ist. Ich sehe ihn da eben auch nicht mehr. Und ich tue mich da auch echt ein bisschen schwer. Ich glaube auch, dass er für AEW wertvoller hinter den Kulissen wäre, als Trainer oder als Berater, als Kreativer eben im Ring. Kann er da vielleicht noch mal ein paar junge Leute overbringen mit den entsprechenden Storylines dahinter, aber ich möchte ihn nicht mehr als den Dreh- und Angelpunkt von so einer Geschichte sehen und dafür sind einfach viele andere da, die diese Zeit viel notwendiger gebrauchen könnten und diesen Aufbau viel notwendiger gebrauchen könnten. Schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Jemand anders, der bei All Out sich noch mal gezeigt hat, ist natürlich Thunder Rosa und da heißt es aktuell, dass sie einen Per-Date-Deal hat, also quasi noch keinen Vertrag bei AEW, aber sie wird auf jeden Fall noch weitere Matches bestreiten, aktuell ja unter anderem gegen Evil-Liz. Und ich hoffe auch, dass sie uns hier bei AEW erhalten bleibt, die amtierende NWA Women's Championess. Wie siehst du die Personalie Thunder Rosa?
Ja, ist eine tolle Wrestlerin. Ich mag die total gerne, hat sich super entwickelt und ist auf jeden Fall eine Bereicherung für das ja dünne Damenroster von AEW. Und ich finde es spannend, dass sie ihren NWA-Damentitel verteidigen darf und wird auch in den AEW-Shows. Sicherlich auch ein guter Schachzug von Billy Corgan und seiner NWA und tut aber auch AEW ganz gut. Also da hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. NWA bleibt im Gespräch, Thunder Rosa kann gut eingesetzt werden und man AEW hat eine weitere gute Dame aktuell unter Vertrag, auch wenn sie jetzt keinen langfristigen Deal jetzt irgendwie hat, sondern glaube ich auch von Tag zu Tag irgendwie bezahlt wird oder von Auftritt zu Auftritt. Ich weiß gar nicht, wie das genau geregelt ist, da weißt du sicherlich mehr. Aber eine Thunder Rosa ist sicherlich eine tolle Wrestlerin, die auch gegen Evil-Liz ein tolles Match abliefern wird. Also ich freue mich, dass sie da ist und da erwarten uns noch einige coole Matches.
Also, wie ich das verstanden habe, wird sie quasi hier pro Match bezahlt, so ähnlich wie das eben bei ganz vielen Freiberuflern eben so ist. Quasi für die abgelieferte Arbeit wird sie dann eben bezahlt, aber kann sich dann auch noch links und rechts umschauen, wo sie eben noch antreten möchte. Kann man so machen, um dich hier mal wieder zu zitieren, ist natürlich eine Einstellungssache. Und da muss man sich dann eben überlegen, ob man bei AEW sie längerfristig unter Vertrag nehmen kann, ob das überhaupt möglich ist, ob man einen Deal mit NWA aushandelt, so tritt bei beiden Promotions an. Muss man sehen, da müssen sich letztlich dann die Köpfe hinter den jeweiligen Promotions drüber einigen, was da möglich ist. Ein Match, was angekündigt wurde, ist hier der Title Shot eines Lance Archer. Der tritt nämlich bei der Geburtstagsshow von Dynamite Anfang Oktober gegen Jon Moxley an. Shaggy, ist das, ich sag mal so, ist das ein großer Moment für dich oder wird das ein großer Moment für dich? Hätte man sich hier das noch aufsparen sollen bis zum nächsten Pay-Per-View oder wie siehst du das?
Ja, Geburtstag ist ja schon eine große Sache. Also da, warum wir das damit auf dem Pay-Per-View warten? Und das ist ein großes Match. Man hat das schön aufgebaut. Lance Archer, der Charakter, der gefällt, der überzeugt. Und das ist, der wird, glaube ich, nicht den World Title holen. Aber das ist für den Moment und gerade für so einen schon würdige Herausforderer John Moxley. Und ich muss sagen, das hätte ich wahrscheinlich vor einem Jahr nicht gesagt. Aber ich freue mich auf Lance Archer gegen John Moxley. Also ich kann es dir nicht sagen, warum, aber ich freue mich drauf.
Wir haben ja ein Match zwischen den beiden schon mal bei New Japan gesehen. Da habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich glaube, das war in der Review zu All Out, dass mir dieses Match damals eigentlich sehr gut gefallen hat. Und genau sowas erwarte ich mir dann eben hier auch. Und ehrlich gesagt erwarte ich noch nicht mal unbedingt, dass wir hier das totale clean Finish sehen. Ich könnte mir da auch irgendwie ein Double Countout oder sonst irgendwas vorstellen, dass man auch einen Lance Archer noch ein bisschen schützt, weil der jetzt, wenn der jetzt noch mal hier seinen Title Match verduselt, dann kratzt das vielleicht auch so ein bisschen an der Murderhawk-Personality. Ne? Also wenn er dann immer im entscheidenden Moment nicht abliefert, ist das auch irgendwie ein bisschen doof, während er dann ansonsten immer nur die Kleinen wegsquasht. Mal schauen. Also ich freue mich auf das Match. Das wird garantiert eine harte Auseinandersetzung, eine chaotische Auseinandersetzung. Und ich spekuliere auch mal drauf, AEW ist Experte, wenn es um Cliffhanger geht. Ich glaube nicht, dass das hier clean endet, sondern irgendwie in einem großen Bump und dann Abbruch oder sonst irgendwas. Springen wir noch mal kurz zu SmackDown rüber, Shaggy. Wer ist die mysteriöse Dame in den SmackDown-Vignetten?
Ja, da gibt's ja eine große Favoritin und eine heimliche Favoritin für mich. Ich glaube, es deutet vieles darauf hin, dass es Carmella sein wird. Die hat man jetzt länger nicht gesehen. Die wird jetzt wiederkommen und vielleicht nach dem Makeover dann auch irgendwie das alte Ermalina-Gimmick, das wir jetzt schon so oft hatten, möglicherweise noch mal bringen. Lustig, dass man es noch mal so nennt. Das wäre schon okay. Also das finde ich, Carmella ist keine schlechte Wrestlerin, ist jetzt auch nicht die Beste, das wissen wir alle, aber die hat sich schon so ein bisschen gemacht und die wird auf jeden Fall dann die Damen der Damendivision von SmackDown irgendwie noch mal gut tun. Und gerade Bayley braucht ja Herausforderer.
Doch. Alter, ganz im Ernst, Carmella gegen Bayley?
Was? Wart's ab, Carmella? Nee. Ich sag ja nicht, dass es Carmella ist. Ich sag ja nur, dass es möglicherweise die Favoritin ist. Meine heimliche Favoritin. Und die möchte ich dann nicht gegen Bayley sehen. Die möchte ich dann einfach nur in solchen Vignetten sehen, ist Eva Marie. Die will ich gern wiedersehen. Die sollte zurückkommen, weil die ist ein großer Verlust. Ein sehr, sehr großer Verlust für die Damen
von der WWE.
Eine der wunderschönsten Frauen, die man je bei der WWE unter Vertrag hatte. Einem der coolsten Gimmicks, irgendwie, die finde ich toll. Die will ich unbedingt wieder bei der WWE sehen. Aber muss ja nicht im Ring sein. Nein, muss nicht im Ring sein. Einfach solche Vignetten und ich bin glücklich.
Ja, dann kauft ihr einen Unterwäschekatalog.
Ist denn der Eva Marie drin? Nein. Wie geht's doch um Eva Marie? Warum soll ich mir einen Unterwäschekatalog kaufen?
Weiß ich nicht, wenn du schöne Frauen sehen willst. Nee, sorry, Eva Marie ist überhaupt keine Bereicherung für überhaupt irgendeine Wrestling-Promotion. Und ist auch gerade in der heutigen Zeit eine Frau, die im Ring gar nichts abliefern kann, außer ihres Aussehens.
Ich rede doch gar nicht vom Ring. Und Eva Marie ist eine Bereicherung fürs Leben, so.
Ja, dann heirate sie.
Komm mal raus aus deinem Keller.
Es ist aber doch so. Ich sitze nicht im Keller, ich sitze unterm Dach, bitteschön.
Okay.
Eine Sache möchte ich hier natürlich noch mal ganz kurz ansprechen. Das ist natürlich dieses berüchtigte Finish im Match zwischen Asuka und Mickie James. Da gab es ja dann ein etwas, ich nenne es mal unorthodoxen Tap-Out von einer Mickie James, die auch sehr überrascht geguckt hat. Und das war tatsächlich ein Fehler. Also da hat der Referee hat gedacht, dass sich Mickie James hier verletzt gehabt hat und hat den Kampf abgebrochen. Ist unglücklich, aber ja, ich sag mal, better safe than sorry. Also wenn da wirklich was passiert wäre, wäre es auch irgendwie ein bisschen unangenehm gewesen. Aber so eben etwas merkwürdig. Und dann hat ja Selina Vega dann im Anschluss ja quasi sich hier positioniert. Mal gucken, wie das da weiterläuft. Kommen wir zu was Erfreulicherem. Wir haben NXT UK demnächst wieder. Es gibt den großen Restart hier am 17. September, also wirklich dann auch fast zeitgleich zu der Ausstrahlung dieser Show hier. Und man hat unter anderem den Heritage Cup angekündigt und ausgerufen, Shaggy. Was erwartet uns denn da?
Ja, erstmal ganz kurz, wieso soll das erfreulicher sein, als wenn ich Eva Marie erwähne? Das müsstest du mir nochmal erklären. Aber okay, NXT UK ist ein Produkt, was ich tatsächlich überhaupt nicht mehr verfolgt habe. Klar, jetzt in den letzten Monaten sowieso nicht, weil da nur alte Sachen da waren. Jetzt kommt man zurück. Ich finde es cool. Ich glaube, ich werde sicherlich mal reinschauen, weil da ja auch einige meiner Lieblingswrestler da aktiv sind. Dann Walter, Ilja und sowas, die ja da Joseph den Main Event da ausmachen. Joseph Connors?
Ist unter anderem für das Turnier angekündigt worden.
Ja, warum also soll Leute meiner Lieblingswrestler sein? Ich mag Norm Dar, der ist zum Beispiel auch angekündigt worden. Oder Alexander Wolf, der ist ja auch dabei, den mag ich gerne. Und John Seven, also man hat da interessante Regeln, so ein bisschen in diesem, ja, in diesem Classic-Stil, dem europäischen klassischen Stil. Und das finde ich schon ganz witzig. Das passt zu NXT, okay, das kann man so machen.
Da war es wieder.
Ach, aber in dem Fall ist es ja auch so. Weil man muss ja die Shows auch füllen. Und gerade diese Heritage Cup, so ein Turnier, der ja dann auch als normaler Titel, das wird ja dann quasi auch der, ja, das ist ja dann möglicherweise auch der Secondary Title, den man dann auch verteidigen wird. Zwar wird es dann wohl dieser Pokal sein, aber ich finde das eigentlich ganz gut.
Ich bin mal gespannt, wie die Umsetzung da sein wird, weil es ist ja auch ein etwas komplizierteres Regelsystem, muss man ganz vorsichtig auszudrücken, für diesen ganzen Pokal. Also es gibt 6 Runden innerhalb der Turniermatches. Jede Runde dauert 3 Minuten. Zwischen den Runden gibt es eine 20-sekündige Pause. Es sind alle Matches 2 out of 3 Falls. Falls können gewonnen werden per Pinfall, Submission oder Countout. Und sobald ein Fall stattfindet, endet diese Runde und wer als erstes ja hier 2 Falls errungen hat, ist der Sieger. Und wenn es da irgendwo eine Disqualifikation oder ein Knockout gibt, dann endet dieses Match. Man greift natürlich hier schon so ein bisschen auf diese alten Catch-Regeln zurück, wie es das eben früher auch gegeben hat. Ich bin sehr neugierig darauf, sagen wir es mal so, wie man das umsetzen wird und ob das für mich noch funktionieren wird. Ich war nie ein großer Freund von Runden im Wrestling. Ich habe das einige Male bei World of Sport Matches zum Beispiel gesehen oder anderen Matcharten. War ich nie ein großer Freund von. Leute, die dabei sind, sind talentierte Wrestler, muss man sagen. Flash Morgan Webster haben wir, Noam Dar haben wir schon erwähnt, Alexander Wolf, A-Kid, Dave Mastiff, Joseph Connors und Trent Seven. Ist aber jetzt auch keiner für mich dabei, wo ich wirklich sage, Mensch, das ist so der Standout da für mich. Also A-Kid will man offensichtlich pushen, zudem gibt's jetzt schon aktuell Vignetten. Dave Mastiff ist da jemand. Schauen wir mal. Also ich werde auch da natürlich reinschauen, weil ich neugierig bin, wie sich das alles entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass die NXT UK-Brand noch nicht komplett den Bach runtergegangen ist und dass man offensichtlich noch was damit vorhat. Und ich will vor allem Walter gegen Ilja sehen und ob wir dann aber auch NXT UK Takeover, das war ja, glaube ich, für den 25. Oktober angekündigt, ob wir das sehen, bezweifle ich aktuell derzeit noch. Ich rechne da mit einer Verschiebung, das hat Triple H auch schon mal leicht angedeutet in Interviews. Also auch da schauen wir mal, wie bei so vielem, was mit dann stattfindet, Shaggy.
Ja, was soll man anderes machen als abwarten und hoffen, dass es in eine gute Richtung geht. Und ich bin hier auch ganz gespannt. Also ich kann mir sehr, sehr viel Positives bei dem Turnier vorstellen, NXT UK. Ich bin nicht wirklich heiß, dass es jetzt so richtig wieder zurück ist, aber ich bin trotzdem interessiert. Und deswegen werde ich auf jeden Fall reinschauen. Da wird es auf jeden Fall nicht so sein, dass wir da Eva Marie sehen, leider.
Das ist richtig und das ist auch ganz gut so. Dafür sehen wir da unter anderem eine Kaylee Ray, die natürlich dann in der kommenden Woche dann auch ihren Damentitel verteidigt. Da freue ich mich drauf.
Machen wir nicht gegen Eva Marie, ich sag's nochmal. Aber eine Kaylee Ray, nicht zu verwechseln mit Kylie Ray, die wir heute auch schon angesprochen haben, die aktuelle Damen-Championess bei NXT UK, das ist auch eine gute Wrestlerin. Ich mag die ganz gerne und mal schauen, wie es da weitergeht in der Damendivision. Also da steht ja einiges bevor.
Genau. So sieht's aus und die ganzen Rays sind auch echt schwierig auseinanderzuhalten. Sara Del Rey haben wir auch noch. Also
und Rey Mysterio.
Und Candice LeRae haben wir auch noch. Also alles ein bisschen kompliziert, aber Kaylee Ray.
Und Raymond Rowe.
Genau. So, dann würde ich aber sagen, an der Stelle, Shaggy, machen wir dann hier auch den Deckel auf das Magazin. Ich glaube, wir haben euch ganz gut hier auf den neuesten Stand gebracht und ich sag schon mal an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und Shaggy, dir obliegen die letzten Worte und ich verabschiede mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ich möchte mit dem bekanntesten der Way-Familie schließen, mit seinem bekanntesten Zitat von Billy Ray Cyrus. You are just my heart, my achy breaky heart und so weiter und so fort. Text kenne ich nicht, aber fantastischer Song. Achy breaky heart. Bis dann, ihr Eva Marie-Fan.